Wer hoch pokert, kann hoch verlieren oder eben haushoch gewinnen. Und wenn man jetzt Macron und Theresa May vergleicht, liegt alles in Europa, aber man kann diese beiden Länder natürlich absolut nicht vergleichen. Aber beide sind im Fokus, wo es jeweils nur um Parlamentswahlen geht. Aber das ist natürlich ein wichtiges Thema der letzten Woche. Und wir wissen gar nicht, wo wir so richtig anfangen sollen im Espresso-Plausch mit Sergei Lochthofen. Und schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und unseren Zuhörern natürlich auch. Ja, womit fangen Sie denn an?
Ja, ich würde mal mit Theresa May anfangen. Die hat ja hoch gepokert, hat eigentlich verloren, aber jetzt will sie doch weiter regieren, oder muss sie das?
Ja, aus ihrer Sicht sicherlich, wird sie meinen, das kann niemand anders, aber ob das bei den Tories, bei den Konservativen, ja noch ein paar Tage später trägt, dieser Gedanke ist noch nicht raus. Der Boris Johnson ist ja schon in Position, viele schlagen ihn ja vor, das heißt, wir hätten dann an der Spitze noch einen windigeren Typen, als wir es uns vielleicht hier hätten vorstellen können. Also es ist keine gute Entwicklung für Europa. Andererseits spannend, diese Art, ja, die Umfrageergebnisse für mich sind gut, ich mache mal schnell meine vorgezogene Wahl. Dass man da einen richtigen Dämpfer in Britannien bekommen hat, ist sehr ordentlich. Das wird vielen anderen Nachahmern doch zu denken geben. Gleichzeitig, das Ganze wird nicht einfach. Die Gespräche über den Brexit sollen ja schon in wenigen Tagen beginnen. Aber das sieht ja alles nicht so aus, als ob da jemand richtig antreten kann. Diese nordirische extreme Partei, die das Ganze tolerieren soll, steht ja auch noch nicht. Also da steht uns noch einiges in London ins Haus.
Was ist da in Paris los? Dieses zentralistisch regierte Land hat ja dann am Ende doch Parlamentswahlen in einem komischen Wahlverfahren und viele Franzosen sind zu Hause geblieben, aber die gegangen sind, die haben die Sozialisten abgestraft, extrem, und die ganze Parteienlandschaft in Frankreich ist durcheinander geraten. Was ist denn da los bei den Franzosen?
Na, darüber haben wir uns ja schon wiederholt unterhalten. Es gibt eine große Unzufriedenheit mit der Lage und mit den Eliten, die im Prinzip Macht, Geld und Einfluss unter sich immer wieder aufgeteilt haben, egal rechte Jacke, linke Jacke und Tasche. Das ging den Leuten gegen den Strich. Gleichzeitig sind ja nicht viele zur Wahlurne gegangen. Das heißt, die Menschen sind auch ein bisschen müde und erwarten nicht wirklich davon etwas, einen Impuls. Wir als Nachbarn sollten natürlich großes Interesse daran haben, dass Frankreich sich stabilisiert, auf den Wachstumskurs kommt und dass wir davon auch, sage ich mal, eine Stabilisierung in Europa haben. Also es ist eine letzte Karte, auf die alles gesetzt wird wie beim Roulette. Bis jetzt hat der junge Mann nicht viel machen müssen, hat aber in dieser Zeit vieles richtig gemacht. Macron auch, seine internationalen Auftritte, sein Auftritt mit Trump und so weiter. Das hat vielen Franzosen doch ganz gut gefallen. Insofern geben sie ihm sehr viel Macht in die Hand und die Opposition wird ja atomisiert. Der Front National hat ja fast keine Abgeordneten dann mehr im Parlament. Das ist das französische Wahlsystem, was dazu führt. Also wir haben jetzt erstmal eine gute Ausgangslage. Ob er das wegträgt, der junge Mann, das werden wir sehen. Auf jeden Fall muss sich Frankreich verändern. Und viele von denen, die jetzt sagen, ja, wir wollen das, werden dann noch stöhnen. Und in Frankreich wird das ja nicht wie in Deutschland ruhig und getragen irgendwo im Parlament ausgefochten, sondern die gehen schnell mal auch auf die Straße. Also wir müssen uns da schon auf heiße Zeiten einrichten.
Wenn Macron der französische Gerhard Schröder ist, dann werden sich ja einige umschauen, wie sie sagen, wenn er sowas wie Hartz-IV-Reformen einführt. Das hat ja in Deutschland dazu geführt, dass die SPD massiv geschwächt wurde und eine neue linke Partei, also links von der SPD, entstanden ist, aus WASG und PDS. Könnte sowas in Frankreich auch passieren? Oder ist
ja, dass die Sozialisten geschwächt werden, das braucht man nicht mehr zu erwarten. Das ist passiert. Die sind ja völlig durchgereicht worden, haben nicht mal 10% Wählerstimmen bekommen für die Parlamentswahl in der ersten Runde. Also für die ist das Desaster schon riesengroß. Es ist nicht immer vergleichbar, das eine mit dem anderen, auch ob Macron und Schröder ist. Schröder war, ja, sag's mal ganz salopp, ein Kampfschwein. Das heißt, jemand, der nach vorne ging und dann auch die Leute hinter ihn sich zog. Er war nicht der ganz große Denker. Viele seiner Dinge, die er da angeschoben hat, haben andere erstmal konzipiert. Aber er hat einen guten Riecher immer gehabt, was ist in der Situation zu tun. Und ihm war letztlich persönlich egal, was aus der SPD wird. Hauptsache, seine Kanzlerschaft läuft gut. Auch wie er abgetreten ist, auch durch vorgezogene Wahlen, war ja auch mehr ein Roulette-Spiel, als dass es jetzt, sage ich mal, große strategische Überlegungen dem zugrunde lagen. Trotzdem ist zu wünschen, dass in Frankreich sie nach vielen Jahren des Dahindümpelns, auch diesem schälen Blick nach Deutschland, wo sich besser entwickelt hat, alles, das meiste zumindest, dass man da einfach zu einer neuen Situation kommt. Und das wird für die Franzosen nicht einfach werden. Die werden länger arbeiten müssen. Es wird unter Umständen der Arbeitsmarkt liberalisiert werden, mit der Folge natürlich wie immer, dass die Schwächeren eine schwächere Position haben. Das wird viel Unruhe mit sich bringen, aber es ist zu hoffen, dass der Macron das durchsteht.
Hm. Einen guten Riecher und ein Kampfschwein muss man ja auch sein, um Reformen durchzusetzen. In Thüringen hat, wie mir scheint, der Innenminister Poppenheger keinen guten Riecher gehabt und schlecht kommuniziert. Und da sind allerlei andere, nicht nur Kommunikationsfehler passiert in Thüringen. Und jetzt hat die Regierung, die rot-rot-grüne Regierung, die Quittung bekommen. Ist damit die Gebietsreform gescheitert oder nur verzögert oder wird es in dieser Wahlperiode nichts mehr?
Naja, wenn man die kurzen Fristen, die man hat, sieht, wird es sehr, sehr schwer werden. Also es wird entweder noch einmal richtig Murks dazugegeben oder es wird irgendwann fallen gelassen. Umso schneller sie das machen, umso besser ist es. Wir haben uns ja wiederholt schon darüber mit unseren Zuhörern unterhalten. Gebietsreformen sind überhaupt nicht positiv kommunizierbar. Das heißt, es gibt so ein Irrglauben, also man muss es den Leuten nur erklären, dann verstehen sie es nicht. Nein, sie verstehen es, sie wollen es auch zum Teil gar nicht verstehen. Also so ein kleiner Kreis wie Sonneberg mit 40.000 Einwohnern und leistet sich allen Luxus sozusagen eines deutschen Kreises, die zum Teil in Sachsen 150.000 Einwohner haben. Das ist den Leuten nicht zu erklären, es sei denn, sie müssen selbst bezahlen, was sie da machen. Das machen sie ja nicht, sie erwarten ja, dass reichere oder andere Regionen das mittragen. Also das Ganze hat viel mit Emotionen, aber viel wenig mit Nachdenken zu tun. Dazu kommen dann handwerkliche Fehler, also bringt Leute gegen sich auf, man schleift erstmal ein paar kreisfreie Städte, Weimar oder Gera, dann gibt man ihnen das wieder zurück, also man ist nicht konsequent. In der Summe, wie gesagt, kann man jetzt noch machen, Augen zu und durch, sehr schnell das Ganze machen, mit der Gefahr, dass das Gleiche passiert, was schon passiert ist, dass ein Formfehler, ein ganz einfacher, wer den nun begangen hat, ist jetzt interessant für die Politik, aber für die Sache ja nicht wichtig. Da wird das gekippt, wie im Übrigen in Deutschland die meisten Dinge an dieser Stelle mal, sagen wir, von Gerichten gestoppt werden, aus Formgründen gestoppt werden. Das heißt, das Gericht hat ja nicht gesagt, das hat was gegen die Gebietsreform, die sei nicht zu machen, sondern ein paar Auflagen erteilt, die auch sehr allgemein formuliert sind, liest sich jeder seins raus. Aber diese Formfehler, die durch die Geschwindigkeit entstehen, die sind natürlich immer vorprogrammiert. Und das heißt, selbst wenn man jetzt noch einmal Druck in die Pipeline bringt, die Wahrscheinlichkeit, dass man das durchziehen kann, ist nicht doll. Dummerweise hat Rot-Rot-Grün mit diesem Projekt sehr viel Prestige verbunden. Ich würde mal sagen, wie ich Bodo Ramelow kenne, er ist ein sturer Kopf, der versucht, das noch bis zuletzt durchzuziehen. Auch wenn am Ende möglicherweise auf dem Spiel steht, dass bei einer nächsten Wahl die Koalitionäre von heute, Linke, SPD und Grüne, durchgereicht werden. Mhm. Aber das ist jetzt eine Theorie, hängt auch davon ab, wie die Wahlen im Bund ausgehen. Meistens, wenn ein Jahr später gewählt wird, und da sind wir ja in Thüringen dran, dann ist die Enttäuschung über die Regierung in Berlin so groß, dass man plötzlich wieder die anderen wählt. Da sind aber alles reine Spekulationen.
2019 wird wohl in Thüringen gewählt, aber in diesem Jahr ja schon im Bund. Das ist ja fast so weit, das steht ja vor der Tür. Und jetzt beginnen die
Farben. Für uns ist nicht ganz unwichtig, es werden ja noch die Kommunalwahlen dazwischen sein. Und da ist natürlich nicht unerheblich, in welchen Kreisen und in welchen kreisfreien Städten oder wo auch immer gewählt wird. Ja. Das heißt also, der Druck entsteht sehr stark aus dieser Situation heraus. Und da sind ja nur Wochen und Monate, in denen man noch was errichten kann. Das sieht nicht gut aus.
In diesem Jahr, wie gesagt, wird neuer Bundestag gewählt. War denn Rot-Rot-Grün im Bund jemals eine Option oder sind das nur Machtspiele, um zu sagen, naja, nur mit der CDU in der großen Koalition oder Rot-Grün ist nicht die einzige Option, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Standen die Linken jemals dafür zur Verfügung oder ist das alles nur Geplänkel gewesen?
Naja, wir hatten ja jetzt wieder diesen Parteitag, bei dem sich ja gezeigt hat, dass die Linke aus zwei Parteien besteht. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches bei anderen Ausschuss. Das ist auch schon mal die Union, das Verhältnis zwischen Seehofer und Merkel und dann jetzt tun sie harmonisch, jetzt wir wissen ja, wie die Fetzen geflogen sind und wie unangenehm dieser ganze Zank war. Das ist bei Parteien nichts Ungewöhnliches und gestern wurde ja noch einmal deutlich, dass ein Teil der Linken, ein wichtiger Teil, an der Spitze Sarah Wagenknecht, eigentlich nichts davon halten, in eine Regierung zu gehen, wo man nur im Prinzip fünftes Rad am Wagen ist, das heißt Opposition sein, Forderungen stellen, die nicht erfüllbar sind, ist viel einfacher. Sie sind mit den einzelnen Thesen ja gar nicht so weit weg, als wenn Frau Wagenknecht noch gesagt hätte, die NATO ist obsolet, dann wäre sie ja schon bei Trump gelandet direkt, also in der Wortwahl. Aber das, was Sie so als wirklich wichtigen Kernpunkt Ihrer Politik sehen, ein Teil der Linken ist nicht bereit, tatsächlich Verantwortung zu übernehmen. Das ist bei Bartsch oder bei Ramelow anders. Die wollen realpolitisch arbeiten, die wollen, dass die SPD sich ändert, die wollen tatsächlich das Land hier verändern. Aber insgesamt, dieser Parteitag war doch auch eine Enttäuschung für all diejenigen, die davon ausgehen, dass es ein Projekt jenseits der großen Koalition oder anderer bunter Variationen ist. Also ich glaube schon, war nicht mal Enttäuschung, sondern es war eine realistische Sicht auf die Dinge. Das heißt, wenn wir schon keinerlei Option haben, in Regierungsverantwortung zu gehen, dann können wir doch wenigstens ein bisschen poltern. Und so war der Parteitag dann letztlich.
Wollen wir es damit bewenden lassen oder wollen Sie noch zwei Worte über den Erfurter Anger verlieren? Das ist ja so eine Kategorie gefährlicher Ort, eine komische Sache, oder?
Nee, also eigentlich nicht. Wir haben ja miteinander immer wieder das Thema ja auch hochgezogen, vor allem im Kontext damals von Bautzen, dass wir natürlich auch solche Szenen in Thüringen haben, speziell in Erfurter Anger. Da sammelt sich doch ein ganz am neuen Angerbrunnen eine Truppe zusammen, Alkohol, sicherlich auch Drogen und anderes, und dass es jederzeit so der Resonanzraum ist für Auseinandersetzungen, die dann stattfinden, mit denen wir dann abends in der Tagesschau sind, wo es heißt, ja, schaut mal, der Osten, das sind doch alles nur Chaoten und die haben das alles nicht im Griff. Darüber haben wir uns ja wiederholt unterhalten. Es gab ja immer wieder Zwischenfälle, auch draußen im Ried. Es scheint doch zu dämmern, auch bei dem einen oder anderen, die dafür politisch, aber auch organisatorisch Verantwortung haben, dass das auf Dauer nicht geht. Ich glaube, in Cottbus hat man diese ganze Bereiche jetzt dicht gemacht und hat Alkoholverbot verhängt. Das kann man natürlich, wenn man das zum gefährlichen Ort erklärt, klingt ein bisschen merkwürdig, aber natürlich ist es so, dass du mit kleinen Kindern da hinten nicht durchlaufen konntest, weil die rumkrakeelten. Das war unangenehm in jeder Hinsicht. Und das mitten im Zentrum der Stadt sich auf Jahre hinweg zu leisten, das hat sich festgesetzt. Endlich fängt man an nachzudenken, das müsste man ändern. Ich hoffe, man kommt zu einer vernünftigen Regelung. Man muss sich um diese Leute kümmern. Ich meine, Alkohol ist eine Krankheit, das ist nicht Bagatelle. Aber das muss eben halt nicht sozusagen in der Stube vorne, in der schönsten dieser Stadt stattfinden. Insofern finde ich es nicht so bedrohlich, sondern mehr eine Konsequenz aus dem, was wirklich stattfindet, schon längst. Und ich kann nur hoffen, dass wir als Stadt, die auf Tourismus angewiesen ist, als Stadt, die ein Image hat, aufpassen, dass wir nicht in Verruf geraten, nur weil ein paar, ja, sag ich mal, Besoffene da mit ein paar Migranten oder wem auch immer aneinander geraten und auf diese Art und Weise wir dann allen Schaden haben. Und das ist ja schon in Dresden, das ist ja schon in anderen Regionen passiert. Das brauchen wir eigentlich hier in Erfurt nicht. Insofern ist es konsequent.
Konsequent wäre auch dann darüber zu reden, dass die kalabrische Mafia es von hier aus, von Erfurt aus, das Geld verteilt und die armenische Mafia sich auch breit macht. Das wird allerdings nicht thematisiert, weil das eine hat dann mit dem anderen auch zu tun, oder?
Selbstverständlich. Also die offene Drogenszene, Erfurt ist nicht groß wie Frankfurt oder wie Berlin, dass dann, sage ich mal, dort natürlich ganz andere Verdienstmöglichkeiten sind. Aber auch hier kann man an diesen Dingen verdienen. Letztlich glaube ich auch, es ist merkwürdig, diese armenische Mafia, dass die sich hat hier festsetzen können. Bei der italienischen haben wir es schon seit vielen Jahren gewusst. Und dass da eigentlich kein Pressing stattfindet, diese Strukturen nicht, sage ich mal, tatsächlich untersucht werden und man sich damit beschäftigt, sondern das laufen lässt offensichtlich. Ja, da muss man sich nicht wundern, wenn man am Ende zum Mekka von wem auch immer, von bösen Buben wird. Also insofern ist das eine mit der anderen zusammenhängen, aber das auf dem Anger, würde ich mal sagen, das ist erstmal eine lokale Erscheinung. Mhm. Die kann man in den Griff bekommen, vorausgesetzt mal politisch im Oberbürgermeister, mal in der Polizeiführung, die Lust und den Wunsch dafür. Das ist eine Sache, die machbar ist. Mit der Mafia ist etwas schwerer, aber auch da kann man etwas tun, mit Sicherheit.
Sagt Sergei Lochthofen im Espresso-Plausch. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich. Auf Wiedersehen.
Tschüss.